Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute reden wir ein bisschen über die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Wir ordnen den Tag und das mache ich nicht alleine, denn bei mir ist ein Gast. Sie ist Hörfunkmoderatorin, Radiomoderatorin, aber derzeit vor allem Podcasterin in dem wunderbaren Podcast Tratsch und Tacheles. Ich sage guten Morgen, Hatnett Tesfay.
Guten Morgen, Micky.
Hatnett, warst du auch entsetzt? Gestern hat jemand anderes als Jan Hofer die Tagesschau vorgelesen. Ich fand, das ist respektlos. Ich dachte, niemand darf jemals wieder die Nachrichten sprechen.
Nie mehr, niemals, niemand anders. Ne? Ja, ich fand das auch ein bisschen eigenwillig. Also ich glaube, es ist einfach auch so eine Sache, an die man sich jetzt noch gewöhnen muss. Ja. Aber eigentlich sollten wir den Mann einfach auch mal jetzt langsam in Rente gehen lassen und gut ist, ja. Weißt du?
Er hat die Nachrichten ja auch nur gelesen. Ne? Ja, er hat sie ja nicht erfunden. Das muss man ja auch mal fairerweise sagen.
Ja, ja. Ich frage mich tatsächlich, weiß ich gar nicht, wie da die Arbeitsteilung beim NDR ist, ob er die auch selber geschrieben hat oder ob er sie wirklich nur liest.
Ja, das ist unterschiedlich. Ich glaube, bei der Tagesschau ist es so, dass sie meistens die Nachrichten nur lesen und sie gegebenenfalls etwas verändern, während zum Beispiel beim Heute-Journal die Moderatoren die ganzen Meldungen und die Moderationen sich selber schreiben. Aber ich möchte dem armen Jan Hofer jetzt nicht noch zum Ende seines Arbeitslebens da jetzt noch böse Dinge nachsagen. Er wird wahrscheinlich ganz vieles selber geschrieben haben.
Na klar.
Genauso wie Judith Rakers, um Gottes Willen. Also möchte ich mich auf dieses Glatteis nicht begeben. Wir reichen das nach. Kommen aber stattdessen hierzu.
Die Schlagzeile des Tages.
Kommt von der, da haben wir es schon wieder, Tagesschau. Zulassung für EU-Impfstoffentscheidung am 21. Dezember. Der Impfstoff von BioNTech und Pfizer könnte noch vor Weihnachten in Europa zugelassen werden. Die Europäische Arzneimittelbehörde hat ihr Gutachten für den 21. Dezember angekündigt. Die Zustimmung der EU-Kommission gilt als sicher. Das ist ja wunderbar. Da liegt dann also vielleicht doch an Heiligabend schon die Nadel unter der Tanne. Ne? Also die Heiligen Drei Könige kommen mit Weihrauch, Myrrhe und Pfizer. Wir freuen uns. Es ist früher als gedacht. Normalerweise sollte diese Zulassung frühestens am 29. Dezember sein. Aber, Hosiana, es könnte früher kommen. Freuen wir uns?
Also, ich freue mich natürlich vor allen Dingen für alle diejenigen, die das wirklich dringend brauchen. Ne? Mhm. Also die ganzen First Responder, wie man so im Englischen sagt, die ganzen das ganze medizinische Personal im Grunde genommen braucht das ja.
Ja.
Einfach, glaube ich, weil die schon ganz schön durchhängen jetzt einfach auch in der Zwischenzeit. Das geht schon so lange, dass man auch so denkt, bitte um Himmels Willen, gib mir deinen Arm, hau dir das Zeug da rein und gut ist so. Weißt du, so ein bisschen einfach. Und dann seid ihr so sicher und seid irgendwie safe. Und also für die freue ich mich tatsächlich sehr. Ich glaube, ich würde mich auch hast du schon darüber nachgedacht, ob du dich impfen lassen würdest, auch gleich so früh? Oder ob dir, also ich meine, völlig unabhängig davon, dass es ja durchaus sein kann, dass du überhaupt gar nicht rankommst, ne? So schnell.
Ja, also ich zähle ja weder zu den systemrelevanten noch zu den Vulnerablen. Ich bin ja dann doch ein relativ einfacher Leut, aber ich würde es, wenn es denn so weit kommt, würde ich es auf jeden Fall auch machen.
Ja,
also das ist für mich eigentlich gar keine Frage. Ich habe mir schon ganz andere Sachen reingehauen, jetzt vielleicht nicht unbedingt intravenös, aber da ist der Impfstoff jetzt harmloser.
Ja, da hast du auch nie gefragt, was das eigentlich ist.
Na eben. Ja. Interessant fand ich diese ganze Aufregung, weil unter anderem die Bild hat natürlich schon die große Debatte aufgemacht, warum die und warum nicht wir, vor allen Dingen, warum kriegen die anderen unseren schönen deutschen Impfstoff, die Engländer, die Amerikaner. Bisschen seltsam fand ich es auch, dass die EU so lange braucht und da muss man sagen, also wenn man sich so anschaut, also wenn es um unterlassene Hilfeleistung oder verweigerte schnelle Hilfe geht, dann ist ja der Begriff europäische Lösung auch in anderen Fragen immer schnell dabei. Wenn es dann gegen uns selber geht, fand ich das nur konsequent, dass sie sich damit auch sehr viel Zeit lassen. Andererseits muss man sagen, es ist ja ganz gut, wenn Dinge intensiv geprüft werden und wasserdicht gemacht werden, bevor man den Stoff ganz vielen Menschen verimpft, von denen ja auch sehr viele sehr skeptisch dem Impfstoff gegenüber sind. Die Zustimmung ist ja gar nicht so groß.
Und deshalb frage ich mich eigentlich, also erstmal andersrum, für mich ist das gefühlt gar nicht so lange. Mhm. Also wir haben irgendwie gefühlt gar nicht so lange zwischen jetzt ist der Impfstoff ready to go Und so, jetzt darf ihn auch tatsächlich jeder verabreicht bekommen, gebraucht. Ja, also wenn, vor allen Dingen, wenn man es mal mit anderen Impfstoffen vergleicht. Ich finde, das war alles noch total im Rahmen. Die Berichterstattung darum und vor allen Dingen jetzt auch, weil du ja vorhin die Bild zitiert hast, die macht mich ja wirklich fertig. Weil bei denen ist es, also ich meine, denen kannst du es ja einfach länger nicht schon recht machen so.
Ja.
Weil wenn es jetzt zu lange dauert, heißt es, oh mein Gott, warum haben alle anderen das außer uns schon? Wenn es zu schnell geht, heißt ja, aber also Moment mal, wir wissen ja gar nicht, was uns da geimpft wird und so. Und deswegen... Ist das so ein bisschen, ja genau, es ist so ein bisschen damned if you do, damned if you don't, so, weißt du? Also ich habe das Gefühl, man kann in dem Zusammenhang irgendwie gar nicht so richtig gewinnen, man kann aber auch nicht richtig das richtig machen und gefühlt aber dafür alles falsch, so. Und deshalb finde ich das ein bisschen schwierig und habe nicht das Gefühl, dass wir da jetzt so viel Zeit vertrödelt haben. Das Problem ist natürlich aber, dass das ja auch immer eine Sache der Relation ist. Und wenn du es dann im Vergleich zu UK und den USA siehst, hast du natürlich, und Kanada siehst, hast du natürlich das Gefühl, Alter, wir sind Lichtjahre hinterher, warum kommen wir denn nicht aus dem Knick, was ist denn los mit uns so? Aber eigentlich ist es okay.
Das gibt's doch gar nicht.
So lief der letzte Tag vor dem Lockdown ab. Heute geht Deutschland in den harten Lockdown. Viele Verbraucher zog es deshalb noch einmal zum Einkaufen in die Innenstädte. Mancherorts warteten die Passanten in langen Schlangen vor den Geschäften. Ja, das habe ich auch gesehen. Ich war nicht in der Fußgängerzone unterwegs. Ich fuhr mit dem Auto noch mal irgendwo entlang in Hamburg-Eppendorf. Es waren erschütternde Szenen. Die Leute standen in Schlangen, selbst vorm Vielmann, als wären sie spontan erblindet. Vor Louis Vuitton gab es auch hier große Bleichen, wo das ist, auch Schlangen. Da habe ich gedacht, guck mal, die Ärmsten, so wie vorm Lageso früher, standen sie jetzt plötzlich dann vor Louis Vuitton. Also da siehst du auch die zwei Enden einer Gesellschaft. Ich fand das toll, weil du hast ja endlich das Heiligabendgefühl schon Mitte Dezember, also so diese Mischung aus Hass, Panik, Plünderungslust, ist ja eigentlich toll, ne? Dass das jetzt schon möglich war. Warst du auch unterwegs, Hartnett?
Ja, ich war auch unterwegs, aber tatsächlich gar nicht so wahnsinnig, ja, wie soll man sagen, mit der Absicht, irgendwie einkaufen zu gehen, sondern ich wohne tatsächlich in Berlin in der Nähe einer Fußgängerzone.
Ja.
Und deshalb habe ich dem ganzen Spektakel einfach schon so von einfach
so als Schaulustige,
ohne
so
genau, ohne viel Zutun, so ein bisschen, ohne viel Zutun dem Ganzen zugeschaut. Und dann war es tatsächlich ganz interessant, dass eine relativ lange Schlange am Montag schon in der Fußgängerzone von der Drogerie war, wo ich dachte auch so, ah Leute, ihr versteht schon, aber dass das auch noch offen am Mittwoch auf ist. So, ne?
Ja.
Das fand ich schon ein bisschen strange.
Ja.
Aber ich fahre ja nicht so viel Auto in Berlin. Ich bin ja da so ein bisschen authentischer und mehr so down to earth, wie man so schön sagt. Ich habe heute so, echt drei. Ja. Ich stelle mir gerade vor, wie du irgendwie so mit deiner Karre so vor Louis Vuitton vorbeifährst und irgendwelche ganz schlimmen Sachen aus dem Auto schreist. Zumindest würde ich das machen.
Ja, sowas macht's gut, ihr Idioten. So. Erfriert doch. Sowas halt. Ja.
So. Also, als ich gestern Nachmittag meine Kinder abgeholt habe, erstmal wirklich drei Busse fahren lassen müssen, weil das so eine kurze Strecke ist, dass ich die eigentlich nicht laufen mag, manchmal, aber auch nicht mit dem Fahrrad fahren. Es war zu kalt auch für Fahrrad.
Ja, das stimmt.
Ich wollte mit dem Bus fahren, so.
Und dann habe
ich, ja, ich weiß, und habe ich drei Busse wirklich vor mir, einfach an mir vorbeifahren lassen müssen, weil die so voll waren, dass ich auch dachte, Leute, wollt ihr mich denn jetzt verarschen? Also ich bin da jetzt nicht so weit ohne Corona gekommen, um mir das jetzt so auf den letzten Metern vor Weihnachten im Bus zu holen. Was ist das denn so, ja?
Und Armin Laschet, der NRW-Ministerpräsident, der hat auch eine Anregung gegeben. Und zwar sagte er, also bezugnehmend darauf, dass die Läden nun dicht sind, sagte er, wir haben auch die Pflicht zur Solidarität gegenüber denjenigen, die zur Eindämmung der Pandemie ihre Türen schließen und so enorme Einnahmeeinbußen hinnehmen müssen. Und regte an, dass man doch bitte auf Online-Geschenke verzichten möge. Also Zitat, vielleicht muss jetzt nicht jedes Geschenk die nächsten Tage noch online bestellt werden. Da sage ich jetzt aber auch mal herzlichen Glückwunsch, Digitalisierungsweltmeister Deutschland. Interessant ist ja übrigens auch, was die Politiker für Ansagen machen. Also vor kurzem sagte Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, noch, Einkaufen ist eine patriotische Pflicht. Also da ist man dann noch Hymne singend durch den Mediamarkt gelaufen. Dann sagt Armin Laschet, ruft dazu auf, jetzt keine Weihnachtsgeschenke online zu kaufen. Und der Komiker Roman Wagner, demnächst übrigens auch hier mal in der Sendung, hat dann einfach noch eine Meldung gebastelt, sagt, sieht scheiße aus und bringt der Wirtschaft nichts. März ruft dazu auf, keine Weihnachtsgeschenke zu basteln. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Zeugt aber alles auch ein bisschen davon, dass zum Beispiel Menschen wie Armin Laschet wirklich nicht ganz begriffen haben, dass Onlinehandel nicht zwingend Amazon bedeuten muss, mhm. sondern dass natürlich auch viele Einzelhändler mittlerweile, unter anderem ja auch Büchereien, einfach ein Online-Angebot geschaffen haben. Unter anderem deshalb, weil sie im März gelernt haben, sich fit für den Herbst zu machen, was sehr viele Schulen beispielsweise nicht hingekriegt haben. Und Armin Laschet offensichtlich auch nicht, denn denen scheint das alles sehr zu überraschen.
Ja, aber weißt du, ich habe auch das Gefühl, dass Armin Laschet gerade auch so ein bisschen die Puste ausgeht. Dem hat, glaube ich, zu 2020 auch ein bisschen zugesetzt. Ich habe so das Gefühl, dass das so der PR-Pan Laschet geworden ist. Mhm. Weißt du, auch diese Aussage ist so cringy, irgendwie, wenn man die so hört, wo man sich auch so denkt, was redest du denn da? Was ist das denn?
Er meint es sicher gut, aber mit gut meinen wird man natürlich auch nicht CDU-Vorsitzender. Ne? Also meine Oma meint es auch gut und die würde ich jetzt auch nicht zum Bundeskanzler machen.
Nee, nee. So. Das Ding ist halt auch, dass er, was du auch schon richtig gesagt hast, dieses Ding so, online kaufen heißt ja nicht irgendwie gleich bei diesem großen amerikanischen Warenhaus einkaufen. So, weißt du?
Richtig, ja.
Da gibt es so vieles, was man da irgendwie anders und besser und in der Zwischenzeit eben auch richtig machen kann, dass das einfach so eine als pauschale Aussage einfach nicht richtig oder gut ist, so weißt du?
Dann kommen wir doch gleich zu dem nächsten Ding von Armin Laschet, was jetzt auch nicht so richtig gut ist.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Vergabekammer prüft Laschets Auftrag an Modefirma Van Laak, das meldet der Tagesspiegel. Die NRW-Regierung um Ministerpräsident Laschet steht wegen bestellter Schutzausrüstung weiter unter Druck. Dabei gibt es nun sogar Zweifel an der Qualität. Ja, heute wird sich der Landtag in NRW damit beschäftigen. Es wird unangenehme Fragen geben an NRW-Ministerpräsident Armin, ich wollte schon Van Laak sagen, NRW-Ministerpräsident Van Laak wollte ich schon sagen, so weit ist es schon gekommen. Es geht um diese Vergabe in wirklich zweistelliger Millionenhöhe an die Firma Van Laak. Die sollten ja Masken, aber halt eben auch Schutzkittel herstellen. Und den ganzen Deal vermittelt oder eingefädelt hat ja Joe Laschet, der Influencer, Modeblogger und Sohn von Armin Laschet. Und jetzt gibt es dann doch noch einige Fragen. Unter anderem wurde das Ganze ein wenig angeregt durch den Podcast Lauer und Wehner. Liebe Grüße an dieser Stelle, die auch mal nachhaken wollten, was passiert denn jetzt eigentlich damit? Und dann stellt man fest, dass die Uniklinik Essen rund 40.000 Schutzkittel der Firma Van Laak ausgemustert hat. Zitat, die Kittel würden beim Anziehen schnell reißen. Und da muss man jetzt sagen, also die Kittel reißen schneller als das Nervenkostüm von Laschet unter Druck. Das ist alles wirklich nicht gut. Also ich sag nochmal, CDU-Vorsitz soll Stand jetzt im Januar geklärt werden. Oder?
Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass sich so ein bisschen, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte mäßig?
Norbert Röttgen, meinst du?
So, ja, dass der sich da so vorbeischlawinert. Hast du nicht auch das Gefühl mit seinem guten Haarschnitt, dass der sich da so einfach irgendwie so cha-cha-cha tanzend irgendwie an dem vorbeischunkelt? Habe ich so das Gefühl? Also, so
Also ich habe ihn cha-cha-cha tanzen noch nicht gesehen, aber es ist ihm zuzutrauen. Er ist ja sehr modern und auch unter anderem sehr beliebt bei der, ich sag's jetzt mal leicht, aber gar nicht wirklich, bei der Woke-Bubble. Also Woke-Twitter liebt Norbert Röttgen. Röttgen liebt Koalas, Twitter liebt Röttgen. Und er macht das gut.
Ich auch immer so.
Ja, ich weiß. Ja,
er
ich
macht
weiß,
das total ist gut. Ja, weil das ist halt so ein bisschen auch seine, vielleicht auch seine Vergangenheit als Umweltminister. Man weiß es nicht so, ne? Dass man so denkt, oh, der Norbert, der hat da schon so drauf. Und wie gesagt, ich komme bei dem auch manchmal nicht drüber hinweg, dass ich dann einfach ihm so zuhöre. Und ihm nicht zuhöre, weil ich dann einfach 1000 Fragen zu seinem Haarschnitt habe. Ich meine das total ernst, so, weil ich dann so denke, das ist, guck mal, der hat so volles Haar noch und einfach auch wirklich einen guten Haarschnitt.
Wirklich?
Und dann guckst du dem so zu und denkst dir so, wie oft geht der wohl zum Friseur?
So.
Wie macht der das? Und so, das ist das, wo ich dann bei Norbert Röttgen hängen bleibe. Ich weiß, es qualifiziert mich jetzt nicht unbedingt
interessant.
Weiter, aber
ja. Ja, weil die hatten ja gerade so einen Table Talk, also Laschet, Röttgen und Merz. Und du meinst dann, Merz hat dann auch da gesessen und dachte, während so, das ist. Ich würde gerne wissen, wie dieser Röttgen, dass er so sich Gedanken machte, so über seinen eigenen Haarkranz, sagte, dieser Röttgen. Ja, man weiß es nicht. Sag mal, Joe Laschet, der hat ja jetzt nun wirklich Armin Laschet so ein bisschen mit in die Scheiße geritten. Er meinte es gut. Ist Joe Laschet der deutsche Hunter Biden? Wird er nochmal seine einem Vater gefährlich durch sein eigenes Wirken und sein berufliches Schaffen?
Oh, das ist
können, echt, wollen wir uns so weit aus dem Fenster
ja,
nehmen?
Aber das ist so, das ist gemein, ja. Also, ja. Weil, also ich bin ja auch immer, ich tue mich auch wirklich schwer damit, irgendwie immer Witze über Hunter Biden zu machen, weil ich auch so denke, ey, der Typ, der hat es halt auch einfach schwer gehabt und so. Also ich weiß, man denkt immer so, wieso, der ist da in politische Royalty hineingeboren worden. Also wo hat der Typ es denn schwer gehabt? Aber hat der nicht auch ein Drogenproblem?
Ja, aber auf die Drogenproblematik spiele ich gar nicht an, sondern sogar eher so auf das dubiose Treiben. Also er hat jetzt, genau.
Ja, ja, ne?
Und da finde ich, da darf man ihn durchaus schon so ein bisschen drauf festnageln. Das könnte auch nochmal interessant werden.
Kann man alles machen. Aber wie gesagt, genießt der bei mir Welpenschutz, weil ich denke dann auch immer so,
okay,
ich tue mich da schwer.
Ja. Ja, das ist okay. Aber diese 40.000 Schutzkittel, die werden jetzt natürlich demnächst vermittelt an so Junggesellinnenabschiede, wenn dann irgend so ein Stripper kommt und dann einfach so tut, als so nach dem Motto mit so einer Impfspritze und die Dinger reißen ja schnell. Dann, und los geht's.
Ja, gib ihm.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Der Spiegel schreibt, Anschlag in Hanau, Vater des Attentäters stellt rassistische Anzeigen und fordert Tatwaffen zurück. Das Gedenken an die Opfer nennt er Volksverhetzung und will die Tatwaffen seines Sohnes zurück. Der Vater des Attentäters von Hanau erstattet mehrere Anzeigen rassistischen Inhalts gegen Behörden. Ja, es ist so, dass der Vater von, wie heißt der, Tobias Ratjen, also der Vater heißt H.G. Ratjen, er möchte die Tatwaffen und Munition seines Sohnes zurück, verlangt, dass dessen Internetseite wieder freigeschaltet wird und erfordert, dass sämtliche Gedenkstätten, die an die Opfer erinnern, entfernt werden, da er darin Volksverhetzung sehe. Also wir erinnern uns an den rassistischen Anschlag, das Attentat im Februar ist es gewesen, es ist also fast ein Jahr her und dass das jetzt die Konsequenz des Ganzen sein soll, da muss ich zugeben, das erstaunt mich dann doch nochmal, denn also dass diese Mordserie auf die Art und Weise dann auch vom eigenen Vater des Attentäters, ja, wie soll man das sagen, bilanziert wird, das ist wirklich, also du siehst mich wirklich zutiefst erschüttert.
Aber wirklich, also überrascht dich das wirklich? Ich finde, ja, schon, man kann
also
das so
schon
ganz schlimm
dass,
finden.
Dass das die Konsequenz ist, dass jemand, also klar, dass dieser Tobias Ratjen, dass der aus einem Umfeld gekommen ist, das Rassismus ermöglicht und auch gefördert hat, das ist vielleicht nicht fürchterlich überraschend, aber dass das die Konsequenz ist, dass das den Vater, nach dem, was geschehen ist, dass das keinen Denkprozess in Gang gesetzt hat, da muss ich sagen, das habe ich selten in der Form so erlebt. Ist mir von anderen, ne, also ich wie gesagt, mir fehlt da wirklich ein bisschen, da fehlen mir wirklich die Worte. Ich bin wirklich überrascht.
Ich bin so geht so überrascht, weil wie gesagt, ich habe mir das jetzt irgendwie nicht. Ich finde das immer ganz irritierend, wenn dann Menschen so tun, also wir haben das nicht kommen sehen, Aber dem Typen hast du es ja wirklich kommen sehen, so, ne? Mit Anlauf
eigentlich,
wenn du hinschauen wolltest. Das ist so eine Entwicklung, die man sich so anguckt, auch in der Rückschau und so denkt, ja, okay, ja, macht Sinn. So.
Ja.
Auch in der Eskalation macht es irgendwie Sinn.
Mhm.
Dann wiederum denke ich mir auch, guck mal, weißt du, wenn wir uns, also Leute, die solche Attentate begehen und so, die werden dann auch in bestimmten Kreisen auch irgendwie schnell zum Märtyrer, auch wenn sie es überleben, zur Ikone und so weiter und so fort. Und dass der Vater dann so in diesem aktuellen, vielleicht auch gesellschaftlichen Klima, das ja ohnehin irgendwie aufgeheizt ist und wo ja wirklich das Problem ist, dass man so ein bisschen überrascht darüber ist, wie viele Menschen mit bestimmten Meinungen ja auch gar nicht mehr hinter den Berg halten, wo man so denkt, ey, in den 90er, in den späten 90ern, wohlgemerkt, in den frühen Nullerjahren hast du dich noch für solche Meinungen geschämt. Und heutzutage ist das aber total sagbar irgendwie geworden, so, ne?
Mhm.
Und entsprechend diesen Entwicklungen, diesen gesellschaftlichen Entwicklungen überrascht es mich nicht, dass das sozusagen die Schlüsse sind, die dieser Vater zieht und auch ohne Scham offensichtlich zieht, ja?
Mhm.
Und damit auch dann einfach gar kein Problem hat, so in die Öffentlichkeit zu gehen. Und das ist so, glaube ich, irgendwie vielleicht der traurige, vielleicht aber auch nur der vorläufige Höhepunkt in so einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, wo mich das einfach ehrlich gesagt nicht überrascht.
Das hat mich überrascht.
Ja, jetzt kommt doch nochmal eine Überraschung. Wobei, das hat mich überrascht. Es hat vor allen Dingen auch dich überrascht, denn du hast mir dieses Thema mitgebracht. Einen Kommentar des Inforadios über Rassismus im Fußball mit dem Titel Der Fall Koltescu rassistisch oder nicht. Ein rassistischer Vorfall am Rande des Champions League-Spiels zwischen Paris Saint-Germain und Basak Cheye hat wieder einmal die Diskussion entfacht, was darf man sagen und was nicht. Dieser Kommentar war von Thomas Kroh, er hat ihn gesprochen im Inforadio und du hast ihn gehört und ihn mir mitgebracht. Was genau ist die Intention dieses Kommentars gewesen?
Also das ist mir nämlich tatsächlich auch noch nicht richtig klar, was genau eigentlich Thomas Kroh damit sagen wollte. Mhm. So, ja. Ich finde es in Ordnung, wenn man sagt, es gibt so eine überhitzte Debattenkultur gerade, wo man nicht dazu in der Lage ist, weil man so sehr in seinem eigenen Ich und seiner eigenen Bubble tatsächlich auch wieder gefangen ist, dass man die Meinung der anderen überhaupt gar nicht hören kann. So, das kann man auf jeden Fall mal formulieren. So, ne?
Ja.
Vielleicht auch irgendwie gerade, ich will ja nicht mal sagen empfindlich, das ist falsch. Lass uns das auf jeden Fall wieder streichen. Aber diesen Kritikpunkt könnte ich sogar verstehen und gelten lassen. Mhm. Ganz unabhängig davon, dass ich extrem irritiert davon war, dass er das so viele Tage später, wie da ja vergangen waren, sozusagen zwischen seinem Kommentar und dem eigentlichen Vorfall und so vielen wirklich guten Analysen es auch dazu gab, habe ich nicht verstanden, warum er...
Darf ich kurz nur ein, zwei Sachen einwerfen, dass die Hörer verstehen, ungefähr er gesagt hatte, weil es ging um diesen Fall, dass der Offizielle bei dem Spiel, der Schiedsrichter aus Rumänien, dass er ein Teil des Coaching-Teams von Basak Cheye, dem wollte er eine rote Karte geben und sagte, wer kriegt die rote Karte? Dann sagte er Negru, der Schwarze,
genau,
der sollte die Karte bekommen. Daraufhin gab es dann entsprechenden Wirbel, erst auf dem Feld. Das Spiel wurde dann zwischenzeitlich erst unterbrochen, dann abgebrochen. Und der Vorwurf des Rassismus stand im Raum, wurde sehr heiß im Netz diskutiert, natürlich. Mhm. Und man war sich jetzt nicht so ganz einig, ist das jetzt ein rassistischer Ausfall, ist eine rassistische Beleidigung, was ist es? Und der Kommentar fing schon damit an, dass er sagte, wie das vor 25 Jahren bei Leichtathletikveranstaltungen sagte der Kommentator, da laufen sie die schwarzen Gazellen. Mhm. Dann irgendwann ging es um einen Fußballer, den Kakao vom VfB Stuttgart, den hatte der Kommentator als Nusskuchen bezeichnet. Mhm. Und es hieß immer, daran hat sich früher niemand gestört. Ja. Jetzt haben wir diese Rassismusdebatte bei solchen Dingen. Wo führt das hin? Ich bin ein alter weißer Mann, sagte der Moderator über sich. Ist das jetzt auch eine Anfeindung? Darf ich mich jetzt auch beschweren? Darf man demnächst nicht mehr sagen, der ist dünn, klein und hat eine Glatze? So, und das habe ich so wahrgenommen nach dem Motto, ja, was darf man denn überhaupt noch sagen?
Ja.
Und jetzt ist die Frage, das, was der Schiedsrichter, der Rumänische da gesagt hat, die Bezeichnung Negro, der Schwarze da. Wie diskutiert man das, ohne so zu sein wie der Kommentator vom Inforadio, das ja so ein Stück weit unterstellt, ohne dass alle hysterisch sind und dass, ich sag's jetzt mal, die Sprachpolizei eingreift. Denn darum geht es ihm ja ein bisschen. Man durfte ja vor 25 Jahren noch die schwarze Gazelle sagen, da läuft sie. Ja.
Also das, was mich an dem Kommentar von Thomas Kroh stört oder zumindest mal irritiert, fangen wir damit an, ist die Tatsache, dass er, nachdem diese Sache ja eigentlich schon längst ausdiskutiert und von vielen verschiedenen Blickwinkeln und Punkten und Perspektiven aus beleuchtet wurde und da auch viele kluge Sachen und viele dumme Sachen zugesagt wurden.
Genau,
waren wir eigentlich schon weitergezogen.
Genau.
So, und dann packt er dieses Ding also nochmal Anfang der Woche aus und beschwert sich in der Essenz darüber, dass Dinge, die vor 25 Jahren irgendwie noch so durchgegangen sind, heute plötzlich irgendwie so irgendwelchen Tugendwächtern oder wie wir jetzt wahrscheinlich sagen würden, der Woke-Bubble sofort irgendwie von der auseinandergenommen würden. So, ja, das ist das, worüber er sich beschwert. Und da werde ich halt langsam müde von diesen Argumentationen. Die gehen mir langsam auf die Nerven, dass sich dann so alte Typen hinstellen und sagen, ja, aber früher durfte ich das noch sagen. Und dann denke ich mir halt so, ja, weißt du, die Tatsache, dass das früher einfach so unkommentiert durchgegangen ist, das war damals schon nicht gut, weißt du? Weil wenn ganz ehrlich, ich fand den Kommentar damals schon scheiße und nur, weil du jetzt dafür zur Verantwortung gezogen wirst oder würdest, heißt es ja nicht, dass die Dinge schlechter schlechter geworden sind. Im Gegenteil, das heißt nur, dass die Dinge eigentlich besser geworden sind und wir jetzt für solche Dinge nochmal ganz anders sensibilisiert sind.
Ja.
Und sich dann aber als Reporter hinzustellen und zu sagen, oh, jetzt darf ich aber gar nichts mehr sagen, weil jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt, wo ich mir denke, ja, aber das ist dein Job. Das ist dein Job. Du bist Reporter beim Hörfunk. Es ist dein Job, einfach jedes Wort, das du sprichst, dir nochmal genau zu überlegen. Du hast dir einfach das Radio als Medium ausgesucht. Was sonst als deine Worte haben wir, um Dinge einzuschätzen? Was soll das? So, verstehst du? Da bin ich es einfach schon so ein bisschen leid, dass Menschen die ganze Zeit denken, ihnen würde irgendwie in ihrer Redefreiheit, in ihrer Freiheit, sich auszudrücken, irgendwas weggenommen, einfach nur, weil bestimmte Dinge jetzt so nicht mehr durchgehen. Was soll der? Dann überleg dir was anderes. Ja. Fertig.
Ich finde, er hat sich argumentativ selbst die Hosen runtergezogen, direkt am Anfang, als er sagte, damals haben wir schwarze Gazelle gesagt und das war in Ordnung und jetzt nicht mehr. Da war im Grunde genommen der Moment, und ich mache das eigentlich selten, reiche den Leuten eigentlich sehr gern die Hand, aber da habe ich auch gedacht, dann kannst du den Kommentar an dieser Stelle wirklich auch schon abschalten, weil du weißt, jetzt wird einfach nichts Vernünftiges mehr kommen. Und es kam ja auch nichts Vernünftiges mehr.
Nee, gar nicht mehr. Und wie gesagt, über den Mittelteil könnten wir sogar noch diskutieren. Wie gesagt, wenn du eine Debattenkultur diskutieren möchtest oder eine Debattenkultur irgendwie kritisieren möchtest und so. Und vielleicht auch, weißt du, diesen Reflex, irgendwie zu allem schnell eine Meinung zu haben, zu allem so schnell irgendwie auch sofort Position beziehen zu müssen und so. Mhm. Das lasse ich alles gelten. Aber für diesen Anfang und für diesen Schluss, jetzt darf ich bald nichts mehr sagen, und ich habe mich an niemandem imperialistisch bereichert, da denke ich mir halt so, oh, jetzt wird es auch langsam langweilig, so, weißt du, jetzt müssen sich diese ganzen Typen einfach auch mal was anderes überlegen, so.
Ja, das haben auch wirklich andere intelligenter formuliert als der Kollege da. Ja. Also von daher ärgern wir uns nicht allzu sehr, nur ein bisschen, und kommen jetzt noch zur, weil wir sind jetzt schon am Ende der Sendung, deswegen mache ich nur noch diese Kategorie.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Das ist nämlich ein Thema, das geht dich dann doch irgendwie auch was an, Hatnett. Und weil die Leute Post von Wagner als Faszination des Grauens hier sehr schätzen, mache ich es heute auch noch. Bist du soweit?
I'm ready.
Okay. Post von Wagner. Liebe FriseurInnen. Oh, er gendert. Er gendert. Immerhin. Also pass auf. Lange Schlangen vor euren Läden. Noch einmal schön sein. Was ist das für ein Wunsch? In unserer Epidemie geht es um unser Leben. Euch vor den Friseurläden geht es um eure Haare. Färben, Shampoonieren, Undercut-Frisuren. Warum sind eure Haare so wichtig? Wichtiger als der Tod? Haare, sagen Forscher, sind ein Restfell, das Tier und Menschen einmal gemeinsam hatten. Haare sind etwas Urgeschichtliches. Wenn man einen Arm abschneidet, wächst er nicht nach. Wenn man das Haar abschneidet, dann wächst es nach. Haare sind Leben. Auch wenn wir tot sind, wächst das Haar weiter. Die langen Schlangen vor den Friseursalons folgen einem Instinkt. Das Haar bedeutet mehr, als ich dachte. Haare auf dem Kopf bedeuten Leben. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ja, du siehst, deine Norbert-Röttgen-Faszination wird von Franz Josef Wagner auf eine Art geteilt. Ist das nicht eine tolle Erkenntnis an diesem Morgen?
Dass Wagner noch mal was gemeinsam haben würden. Das ist toll. Das ist schön.
Siehst du?
Leider auch ein bisschen angsteinflößend, aber ja.
Ja, das ist richtig. Alte weiße Männer und du, ihr kommt in dieser kleinen Show dann doch noch irgendwie zusammen. Wenn auch völlig. Und weil wir das heute zeitlich nicht ganz geschafft haben, aber der Tratsch und Tacheles-Podcast sich ja doch immer sehr stark damit beschäftigt, was Klatsch auch am Ende über unsere Gesellschaft aussagt, möchte ich dich herzlich bitten, Anfang nächsten Jahres wieder hierbei zu sein. Dann werden wir uns auch noch ein bisschen mehr aus dem Boulevard rauspicken und das besprechen. Ist das für dich in Ordnung?
Das ist ganz toll, das können wir gerne machen. Vor allen Dingen habe ich ja schon so ein bisschen Tratsch und Tacheles-mäßig hier heute ranten dürfen.
Ja.
Insofern ist alles gut. Da haben wir auch den Bogen wieder geschlagen. Ist alles fein.
Okay,
komme ich gerne
wunderbar.
Noch mal.
Sehr schön. Dann wünsche ich dir einen gesegneten Lockdown und freue mich, wenn wir uns spätestens Anfang nächsten Jahres gesund und munter und einigermaßen empörungsbefreit wieder hören. Wobei, empör dich, also reg dich auf, aber erst, wenn wir hier zusammen reden.
Okay, gut.
Vielen Dank.
Gerne, gerne.
Mach's gut, bis dann. Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking.
Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
Hi, ich bin Stefanie Giesinger und das ist mein G-Spot. Der Podcast für all die Themen, die uns täglich beschäftigen. Von Feminismus über mentale Gesundheit zu Fashion, Sex und Liebe. Hauptsache ehrlich, offen und direkt.
Oh Gott, mir fällt gerade eine Situation ein, habe ich noch nie jemandem erzählt.
Das erfordert auch viel Selbstbewusstsein und Kraft.
Desto öfter man darüber spricht, desto mehr merkt man so, ey, eigentlich sitzen wir alle im gleichen Boot.
Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber das Erwachsenwerden habe ich mir ganz anders vorgestellt. Statt Antworten habe ich nur noch mehr Fragen.
Wann fängt Sex an?
Welchen Stellenwert haben Freundschaften?
Hast du schon mal einen Orgasmus?
Wie finde ich einen guten Umgang mit Social Media?
Hast du irgendwelche Tipps?
Wo ist der G-Punkt bei Frauen?
Und wo bei Männern?
Offene Beziehungen. Wie sehen sie aus und wie können sie funktionieren?
Also diese Verbindlichkeit, die man sich versucht zu geben mit der Monogamie, ist ja, dass die andere Person nicht geht. Und das Problem ist, wenn ein Mensch morgens aufwacht und nicht mehr will, dann kannst du das nicht ändern. Egal, ob ihr verheiratet seid oder nicht.
Wie passen Schönheits-OPs und Feminismus zusammen? Und müssen sie das überhaupt? Wie baut man ein eigenes Business auf und ist seine eigene Chefin?
Und da habe ich auch wirklich das erste Mal gesehen, okay, wie es falsch laufen kann, so, weil es ging dann halt so damit los, Markenname, okay, wurde alles gecheckt, wurde nicht gecheckt, wir wurden verklagt.
Ist Mode wirklich so oberflächlich oder steckt mehr dahinter?
Ich glaube tatsächlich, und darauf bin ich nicht stolz, dass ich Holz in diese Social-Media-Sphäre gebracht habe. Also es gab schon bei YouTube, aber so
Holz?
Bei Holz, so Klamottenholz.
Lasst uns gemeinsam Antworten finden auf all die großen und kleinen Fragen, über die noch viel zu wenig gesprochen wird. Zusammen mit bekannten Menschen, FreundInnen und ExpertInnen lernen wir dazu und teilen gemeinsam einen Spot, an dem keine Frage tabu ist. Und alle willkommen sind. Jeden Mittwoch tauchen wir mit Leichtigkeit tiefer in Themen ein, die uns bewegen. G-Spot. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich drauf.
Ich werde feucht, ich werde erregt am Körper und ich gehe dabei so wow, 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 wow.